Ja, ich freue mich, hier bei euch zu sein, um den deutschen Zweig der English Church kennenzulernen. Meine Predigt heute, die stellt sozusagen den Auftakt für die Allianzgebetswoche dar, die ja dann hier in Leipzig ab morgen beginnt, offiziell. Weltweit beten diese Woche Christen miteinander, Christen unterschiedlichster Denominationen, für persönliche Anliegen, für ihre Gemeinden, Dörfer und Städte, in denen sie sind, für ihre Länder, für die Welt. Und in Leipzig finden dann ab morgen Nachmittag, 17 Uhr geht's los, finden dann hier Gebetstreffen statt, meistens jeden Tag zwei Stück, einmal Vormittag, einmal Nachmittag. Und jedes Mal gibt's dann auch immer einen kurzen biblischen Impuls, und für dieses Jahr ist das Vaterunser ausgewählt als Thema, unter der Überschrift Jesus lehrt beten. Und heute das Thema unser Vater im Himmel, also die Anrede im Vater unser. Und ich habe diese Überschrift mal noch ergänzt, unser Vater im Himmel, wie Söhne und Töchter beten. Denn das ist als ein zweiter Bibelabschnitt noch dazugegeben, denn unser Vater im Himmel, diese vier Worte, die sind ja für eine Predigt sehr kurz. Unser Vater, diese Anrede Gott gegenüber im Gebet, das ist etwas Besonderes. Das ist etwas, was es, glaube ich, nur unter Christen gibt, dass Christen ihren Gott als Vater bezeichnen. Im Alten Testament, also im Judentum auch, da gibt es zwar auch diese Bezeichnung Gottes als Vater, aber die kommt dort nicht so oft vor. Und vor allem ist es nicht üblich, dass Juden Gott als ihren Vater anreden. In den jüdischen Gebeten findet man die Anrede Gott oder Herr oder Ewiger, solche Anreden. Also Anreden, die eher eine Distanz ausdrücken, eine größere Distanz ausdrücken. Und Vater ist ja ein Wort, wo Gott einem ganz nahe kommt. Ich habe extra mal das nachgeprüft. Es gibt keinen Psalm, in dem die Anrede Gottes Vater lautet. Kein einziger Psalm im Alten Testament. Nur Jesus hat diese vertraute Anrede Vater in seinen Gebeten benutzt. Und Jesus hat auch seinen Jüngern dieses Gebet ja gegeben, das Vaterunser, und hat uns gesagt, auch wir dürfen zu Gott Vater sagen. Wir dürfen genau wie er in dieser Stellung von Söhnen und Töchtern ihm gegenüber sein. Und nicht nur diese neue Stellung bedeutet das Gott gegenüber, sondern auch ein neues Miteinander unter uns, weil wir damit ja Brüder und Schwestern sind, wenn wir alle gemeinsam Gott als unseren Vater haben. Und ich denke, diese neue Stellung Gott gegenüber, die zeigt sich eben in der Art, wie wir als Christen beten. Entweder, dass wir überhaupt zu Gott beten, weil wenn wir es vielleicht unser Leben lang vorher nicht gemacht haben, und dann, wo wir Gott als unseren Vater kennen, an ihn zum Glauben finden, dann wird plötzlich das Gebet etwas, was in unserem Leben zunehmend eine wichtige Rolle spielt. Es wird so etwas Selbstverständliches. Und diese neue Stellung Gott gegenüber zeigt sich auch im Gebet in der Art, wie wir beten. Wir beten anders als Juden oder als Muslime beten. Ich möchte diesen Bibelabschnitt, den wir vorhin gehört haben, noch einmal lesen, dass wir es noch mal im Ohr haben. Da wird nämlich dieser Unterschied besonders beschrieben. Der besteht zwischen unserem Gebet als denen, die zu Gott Vater sagen, und dem Gebet von anderen religiösen Menschen. Also im Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen oder einen Sklavengeist, steht in anderen Übersetzungen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen oder einen Geist der Sohnschaft. Was ist der Unterschied zwischen Kindern und Knechten? Wie reden Söhne und Töchter mit diesem Mann, der ihr Vater ist? Im Unterschied zu Sklaven, wenn sie mit demselben Mann reden, der ihr Herr ist. Worin besteht der Unterschied? Und da habe ich drei Gedanken dazu. Kinder, oder ich will mal lieber den Begriff Söhne immer wieder mal benutzen, weil bei Kindern, da denkt man so schnell an die kleinen Kinder, die noch nicht reif sind, die unmündig sind. Aber was in diesem Bibelabschnitt mehr gemeint ist, ist eben das reife Kind, ist der Sohn. Deswegen auch diese Übersetzung mit Sohnschaft, der Geist der Sohnschaft. Kinder und Söhne oder Kinder und Töchter, sie wissen, dass sie erstens gefreit sind und nicht gedingt. Das sind zwei alte deutsche Worte, gefreit und gedingt. Worte, die wir heute eigentlich kaum noch benutzen, aber Worte, die sehr schön den Unterschied ausdrücken, der zwischen einem Kind und einem Knecht besteht, zwischen einem Sohn und einem Sklaven. Gefreit, dieses Wort gibt es ja immerhin noch bei der Armee, da gibt es den Dienstgrad des Gefreiten, das ist nämlich derjenige, der nicht mehr den Wachdienst schieben muss, der also vom Wachdienst frei ist, der hat eine andere Stellung als ein Soldat, ein Gefreiter. Gefreiter heißt im Unterschied zum Soldaten also, dass er frei ist. Aber das Wort freien wird auch benutzt als eine alte Bezeichnung für heiraten. Die Frau, die man liebt, die freit man. Und in dem Wort selber drückt sich schon aus, was heiraten bedeutet. Dass die Frau nämlich nicht die Sklavin des Mannes wird, nicht die Dienstmagd des Mannes, sondern dass sie frei ist. Dass sie ein echtes Gegenüber auf Augenhöhe sein darf, sein soll. Das ist die, die geliebt wird. Ein Knecht dagegen oder ein Tagelöhner, ein Lohnarbeiter, der verdingt sich. Der wird von seinem Herrn nicht gefreit, sondern gedingt. Das heißt, er schließt einen Vertrag mit ihm, eine Abmachung, dass er etwas Bestimmtes tut für den Herrn und dafür empfängt er dann seinen Lohn. Das heißt gedingt sein. Es gibt eine Bedingung. Wer geliebt ist, nämlich die Frau oder eben wir als Kinder Gottes, wir müssen keine Gegenleistung bringen. Wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns liebt, weil Gott uns angenommen hat. Und das hat nichts mit unserem Leben zu tun, nichts mit dem, was wir bisher getan haben oder nicht getan haben. Wir sind bei Gott nicht gedingt, sondern gefreit. Gott hat nicht Interesse an uns, weil wir für ihn etwas tun sollen, sondern Gott liebt uns. Er möchte uns in die Gemeinschaft mit ihm holen. Deswegen hat er uns zu Kindern Gottes gemacht, durch Jesus Christus. Da gab es natürlich ein Hindernis, ja, das war die Sünde, das, was zwischen Gott und uns stand. Aber das hat Jesus getragen. Und durch Jesus sind wir als Kinder angenommen. Als Kinder oder als Söhne und Töchter beten heißt, dass wir als Gefreite beten und nicht als Gedingte. Das ist, glaube ich, gemeint, wenn der Apostel Paulus sagt, dass wir keinen knechtischen Geist empfangen haben, sondern einen Geist der Kindschaft. Wir müssen keine Gegenleistung bringen, wenn wir etwas von Gott erbitten wollen, wenn wir zu Gott beten. Und wenn das Vaterunser mit dieser Anrede, unser Vater, beginnt, dann sollen wir uns das immer wieder bewusst machen. Gott will uns gern etwas schenken. Gott gibt jedem gern, der ihn bittet. Gott will keine Gegenleistung dafür. Und Gott wird seine Liebe und die Erwählung, unsere Erwählung als Kinder Gottes nicht zurückziehen, wenn wir sündigen. Ein Kind bleibt Kind, auch wenn es ungehorsam ist. Nur jemand, der sich verdingt hat, der wird seinen Lohn nicht erhalten, wenn er die Bedingungen nicht erfüllt hat. Aber jemand, der geliebt ist, der bleibt geliebt. In biblischer Zeit hat ein Vater, wenn ihm ein Kind geboren wurde, dann das Kind auf seine Arme genommen. Und er hat damit für alle Anwesenden sichtbar ausgedrückt, dass er dieses Kind als sein Kind annimmt und dass er für es sorgen wird. Dass er ihm alles gibt, was das Kind braucht. Also nicht das Kind ist seinem Vater verpflichtet, sondern es ist genau umgedreht. Der Vater geht eine Verpflichtung gegenüber seinem Kind ein durch diese Geste und zeigt das damit. Das ist mein Kind, ich werde für dich sorgen. Ich werde für es sorgen. Alles, was es braucht, soll es von mir bekommen. Und das ist das im Bild gesprochen, was Gott mit uns tut. Ja, Gott nimmt uns an, Gott nimmt uns auf seine Arme und signalisiert damit, dass er für uns sorgt. Nicht, dass wir gehorsam sind, ist das Wichtigste in unserem Gottesverhältnis, sondern dass wir Geliebte sind. Das ist die Basis, auf der unsere Gottesbeziehung steht. Ich hatte als Kind oft meine Sorge, wenn ich ungehorsam war, dass meine Eltern mal sagen könnten, du kannst nicht mehr unser Kind sein. Irgendwann, dass sie irgendwann sagen, jetzt reicht's, ja, jetzt ist Schluss. Und das hat unbewusst auch mein Denken Gott gegenüber immer so geprägt. Und wir haben in der Kinderstunde damals, hat mich dieses Lied, was wir mit den Kindern vorhin gesungen haben, daran erinnert, oft dieses Lied gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ist eigentlich neutraler Text, aber unsere Sonntagsschulleiterin, die hat immer dieses Zeichen dazu gemacht, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und das hat mir irgendwie ein bisschen Angst eingejagt. Ja, das, pass auf. Ja. Also mehr dieses knechtische Denken. Und als ich dann selber Vater wurde, dann kam mir dieser Gedanke so absurd vor, dass meine Kinder meine Liebe verlieren könnten, bloß weil sie ungehorsam sind, weil sie nicht aufgepasst haben. Meine Kinder würden doch immer meine Kinder sein, auch wenn sie ungehorsam sind. Dann muss man zwar vielleicht Erziehungsmaßnahmen ergreifen, aber das stellt doch die Liebe nicht in Frage. Das stellt doch nicht in Frage, dass sie meine Kinder sind. Es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Frage der Annahme. Gott liebt uns, Gott nimmt uns als seine Kinder an und er möchte uns nicht einfach hergeben. Und doch kann es sein, dass Gott uns auch erzieht. Paulus sagt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. So sollen wir Gott nicht uns vorstellen. So sollen wir Gott nicht begegnen. So sollen wir nicht unsere Verhältnis, unsere Beziehung zu Gott verstehen. Dass wir Furcht haben vor ihm, Angst haben vor ihm. Wir sollen ihn ehren, ja, aber nicht Angst haben. Also als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes sind wir Gefreite, nicht Gedingte. Unsere Beziehung beruht auf der Liebe, auf der Annahme, die von Gott her bestimmt ist und nicht von unserem Leben, ob es gelingt oder nicht gelingt, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Und deswegen dürfen wir in Freiheit zu Gott kommen in unserem Gebet, dürfen ihn als Vater ansprechen und damit rechnen, dass er unsere Bitten gern hört und erfüllt. Das heißt, wenn wir Vater unser beten. Das Zweite, wo liegt der Unterschied zwischen Kind und Knecht, zwischen Sohn und Sklave? Kinder oder Söhne und Töchter wissen, dass sie dem Vater ähnlich werden sollen, statt nur seinen Willen zu tun. Dem Vater ähnlich werden, statt nur seinen Willen zu tun. An Knechte gibt ein Herr Befehle und Anweisungen, die zu erfüllen sind. Mit seinen Kindern redet aber derselbe Mann anders, als er es mit seinen Knechten tut. Mit einer anderen Absicht. Und zwar deshalb, weil es seine Kinder sind. Der Knecht kann, wenn ich es mal etwas schwarz-weiß formuliere, er kann denken, was er will. Die Hauptsache ist, er erfüllt die Anweisung, die ihm gegeben worden ist. Er tut, was ihm aufgetragen ist. Er kann das widerwillig tun oder er kann das gern tun. Das spielt für den Herrn keine so große Rolle. Hauptsache ist, er tut, was ihm von seinem Herrn aufgetragen ist. Aber bei einem Sohn oder einer Tochter, da wäre das dem Vater zu wenig. Wenn das Kind einfach nur das tut, was der Vater will und nicht gleichzeitig etwas an seinem Willen geformt wird, dass es lernt, das Gute zu wollen und zu tun und das Gute zu denken und zu wünschen, das Gute zu sagen. Das kommt zwar trotzdem oft vor, dass Kinder so sind, ja, dass sie nur das tun, was der Vater sagt oder die Mutter. Einfach, dass es halt getan ist, aber das befriedigt dann Eltern nicht, wenn das so ist. Sondern Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder verstehen, dass sie einsichtig sind, dass sie nicht einfach mechanisch handeln und gedankenlos, dass ihr Herz eigentlich ganz woanders ist, sondern dass sie das, was sie von den Eltern gesagt bekommen, aufnehmen, dass sie daran lernen, dass sie sich prägen lassen von ihren Eltern. Dass sie auch mal kritisch mit überlegen, ob es vielleicht sogar noch bessere Lösungen gibt, einen effektiveren Weg, ob etwas wirklich richtig und gut ist und ob es verantwortlich ist, so zu handeln. Ein Knecht soll seinen Willen unterordnen, aber der Wille des Kindes dagegen soll geformt werden. Er soll reifen. Und dazu ist manchmal auch Widerspruch nötig oder wichtig und eigene Freiheit und Verantwortlichkeit. Das Kind soll ja zu einer reifen und eigenständigen, verantwortungsvollen Person heranwachsen. Und ich denke, das ist genau das auch, was Gott mit uns will. Gott hat am Anfang der Schöpfung den Menschen seine Schöpfung anvertraut. Ein Riesenzutrauen Gottes zu uns. Unsere Gebete als Söhne und Töchter Gottes sind also nicht dazu da, dass wir uns von Gott Anweisungen sagen lassen, sondern dass wir unsere Gedanken vor Gott bewegen und dass wir Gott in unser Leben, in unser Denken, in unsere Entscheidungen, unser Handeln hineinreden lassen. Dass Gott uns prägen kann durch sein gutes Wort, durch seinen Geist, uns leiten kann in unseren Entscheidungen. Wir sollen frei, unbekümmert, ohne uns zu schämen, Gott um alles bitten, was wir wollen. Jesus ermutigt uns dazu. Und er wünscht sich, dass wir ihm dadurch immer ähnlicher werden, dass wir in sein Bild hineinwachsen. Dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir gute Pläne schmieden, die seiner Schöpfung zugutekommen, den Mitmenschen zugutekommen. Pläne, die in seinem Sinne sind. Pläne, für die wir unbedingt seine Hilfe brauchen, weil wir sie selber vielleicht gar nicht ausführen könnten, weil sie einfach zu groß sind für unsere Möglichkeiten, aber für ihn ist es nicht zu groß. Als Söhne und als Töchter beten, das heißt, dass wir nicht einfach nur Gottes Willen tun sollen, sondern dass wir uns von Gott prägen lassen, verändern lassen, immer mehr sein Denken, unser Herz auch durchdringen darf. Und noch ein dritter und letzter Gedanke zu diesem Abschnitt. Kinder oder Söhne und Töchter, sie sind die Erben. Sie arbeiten nicht für einen vergänglichen Lohn oder nur für einen geringen Lohn. Jesus erzählt einmal das Gleichnis von den beiden Söhnen. Der eine Sohn läuft vom Vater weg. Und kehrt irgendwann wieder zurück, hat sein ganzes Erbe verprasst. Und der ältere Sohn ist zu Hause geblieben. Er ist sorgsam mit dem umgegangen, was ihm gehörte. Aber er hat Schwierigkeiten damit, dass der Vater den Jungen wieder annimmt. Und da sagt der Vater in diesem Gleichnis in Lukas 15 einen Satz zu seinem Sohn, der ist fast atemberaubend. Er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Sagt der Vater zu seinem älteren Sohn. Alles, was mein ist, ist dein. Und das hat der Sohn offensichtlich noch nicht so verstanden, wer er eigentlich ist. Dass alles, was dem Vater gehört, auch schon ihm gehört. Und er hat sich bei seinem Vater beklagt, dass er ihm keinen Bock mal gegeben hat, also keinen Festtagsbraten, dass er mal mit seinen Freunden feiern könnte. Er hat nicht gewusst, dass es ihm schon lange gehört. Dass alles sein Eigentum ist. Wir sind als Kinder Erben. Das heißt, alles, was Gott gehört, soll auch uns gehören, soll uns zur Verfügung stehen. Gott will uns sein ganzes Reich schenken, anvertrauen. Wir dürfen Bürger seines Himmelreiches sein, das ewige Leben empfangen, die Herrlichkeit Gottes empfangen, wenn Christus wiederkommt. Und in diesem Sinn, Erben zu sein, das zu wissen, dass wir das ja jetzt schon sind, schon designierte Erben sind, das gibt uns eine andere Haltung zu den Dingen in diesem Leben. Es relativiert manches, was uns hier so wichtig ist, für die wir unser Leben einsetzen. Vielleicht Wohlstand, materieller Besitz. Vielleicht Gesundheit, vielleicht Erfolg. Aber das zählt für das künftige Erbe nicht viel. Es gibt anderes, was wichtiger ist für die Ewigkeit, was in der himmlischen Welt sehr viel mehr zählt. Die Gerechtigkeit in Christus, Ehrfurcht vor Gott, Wahrhaftigkeit, Treue. Die ganzen Gaben, die ganzen Früchte des Heiligen Geistes, das sind die Dinge, die in der künftigen Welt zählen. Das ist das Erbe, was Gott auch für uns bereithält. Wenn wir also Erben sind, worum beten wir eigentlich? Worum bitten wir Gott? Beten wir um die Dinge, die hier wichtig sind für unser irdisches Leben, oder beten wir um die Dinge, die für die zukünftige Welt eine Bedeutung haben, die bleibende Bedeutung haben? Ich glaube, ihr habt letzte Woche auch eine Predigt gehört dazu. Klaus hat ja heute bei uns dasselbe Thema gemacht, von den Schätzen im Himmel. Das ist unser wahrer Schatz. Und wenn dieser Vater im Gleichnis zu seinem älteren Sohn sagt, alles, was mein ist, ist doch dein, ich glaube, da wünscht er sich auch was von seinem älteren Sohn, dass er so denkt über diesen Besitz, wie er selber darüber denkt. Und dass er gern den jüngeren Sohn wieder aufnimmt, dass er ihm sein Herz öffnet, weil er weiß, mir gehört doch ohnehin alles. Ja? Ich kann großzügig sein, ich kann schenken. Ich kann jemand in seiner Not helfen, wie diesem jüngeren Sohn. Das war für den älteren Sohn in dem Gleichnis ein Gedanke, den hat er wahrscheinlich vorher nie gedacht. Wir sind als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes, sind wir auch Erben. Das steht jetzt schon fest. Gott wird uns alles geben, das ganze ewige Reich wird uns geben, die ganze Herrlichkeit. Da brauchen wir hier nicht kleinlich sein. Da können wir großzügig sein und vor allen Dingen eine andere Einstellung, eine Freiheit dazu bekommen, zu den materiellen Dingen und viel mehr Wert legen auf das, was bleibende Bedeutung hat in Gottes Welt. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wir sind Gefreite, nicht Gedingte. Wir sollen nicht einfach nur den Willen des Vaters tun, sondern dem Vater ähnlicher werden. Und wir sind jetzt schon Erben. Wir arbeiten nicht für einen vergänglichen Lohn, sondern wir sind ja Miteigentümer, Miterben des himmlischen Reiches, der Herrlichkeit, die noch kommt. Amen.